Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Es ist mir eine Ehre. Ich möchte gern zu Beginn, jetzt halt's ein bisschen, hört ihr mich gut? Gut. Ich würde gern zu Beginn mit euch beten, und zwar aus aktuellem Anlass. Ich habe gerade eine SMS gekriegt, ein Freund von mir, Robin van Ommen, der leitet ein europäisches Gebetsprojekt, also in verschiedenen Ländern Europas. Und seine Frau, die Bianca, die ist 40, die hat vor kurzem, als sie mit ihren 4 kleinen Kindern in Urlaub fahren wollen, ist er schlecht geworden. Und dann ist sie zusammengebrochen, ins Krankenhaus gekommen, Lungenkrebs diagnostiziert worden. Und jetzt hat sie einen Schlaganfall nach dem anderen und sie ist gerade vor ein paar Minuten zusammengebrochen im Krankenhaus. Und ich will einfach dem Robin schreiben können, hier beten gerade 300 Intercessors oder Fürbitter für eure Situation. So, diejenigen, die das können, lasst uns nochmal aufstehen und alle gleichzeitig beten für Bianca und Robin, dass Robin Kraft hat. Ich weiß nicht, wie er das schafft, die ganzen Wochen jetzt schon kaum zu schlafen, und für Bianca um Stärkung und um Heilung. Und Vater, so kommen wir gemeinsam zu dir und wir beten für Robin und wir beten für Bianca, dass du ihnen Heilung schenkst, dass du Bianca völlig wiederherstellst. Gerade jetzt, in diesem Moment, Gott, bete ich, dass du Bianca berührst und ihr Kraft gibst, dass du Ängste wegnimmst, dass du ihr Frieden schenkst. Und ich bete für Robin, Herr, gib ihm Glauben, lass ihn festhalten an dir. Segne du sein Herz, Gott, lass ihn stark sein. Vater, wir stellen die Familie unter deinen Schutz. In dem Namen Jesus beten wir. Herr, wir legen dir die Situation hin und wir tun all unseren Glauben zusammen und wir sagen, wir wollen Heilung sehen für Bianca van Ommen. Vater, wir wollen Wiederherstellung der Familie sehen und wir beten auch für Robin, dass Angst und Unsicherheit und Überlastung verschwindet und du ihm neue Kraft gibst im Blick auf dich. Und das beten wir, Vater, zu dir in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank. So, jetzt versuche ich, die Technik zu bezwingen. Sehr gut. Macht es euch was aus, wenn ich hier oben stehe? Nicht, weil ich so gern so weit oben stehe, aber ich bin jemand, der sich gern ein bisschen bewegt und Platz um sich rum braucht. Fuchteln werde ich nicht. Ich werde nicht viel zu mir selber sagen, aber meine größte Lebensleistung, die will ich an den Anfang stellen. Ich habe 3 Pubertäten überlebt. Gestern ist mein jüngster Sohn ausgezogen. Eine neue Ära beginnt. Ich bin verheiratet. Dieses Jahr feiern wir unseren 30. Hochzeitstag. Ich habe 30 Jahre lang in der Forschung gearbeitet, in einem Forschungsinstitut, war dort zuletzt zuständig für 3D-Design, und 1999 hat Gott völlig unvermittelt in mein Herz gesprochen und mich gerufen, ein Gebetshaus zu bauen. Damals, müsst ihr wissen, hat kein Mensch über Gebetshaus gesprochen in Deutschland, so wie wir heute eine regelrechte Bewegung sehen können. Das gab es damals alles noch nicht, und ich musste Gott eigentlich richtig nachgehen und sagen, hast du dich nicht vielleicht getäuscht mit mir? Weil wenn in unserer Gemeinde die Pastorin eine Gebetshalbnacht angekündigt hat, ja, dann hat die Gemeinde äußerlich natürlich zugestimmt, Samstag, Gebetshalbnacht, 20 bis 24 Uhr, seid ihr dabei? Und ein großes Räuspern ging durch die Menge. Und ich war auch einer von denen, der überlegt hat, welche Ausrede habe ich, die nicht gelogen ist, ja, weil lügen darf man ja nicht, die nicht gelogen ist, dass ich nicht hingehen muss. Und so jemanden beruft Gott, ein Gebetshaus zu gründen. Heute verbringe ich in meinem Alltag, ich habe meinen Beruf verlassen, 2011 wie alle Gebetshausmitarbeiter im Gebetshaus Freiburg lebe ich von Partnern, die die Vision und die Berufung unterstützen, das Gebet in Deutschland auch auf diese Art und Weise fördern. Heutzutage bete ich jeden Tag, außer am Wochenende, da ist nicht ganz so viel, mehrere Stunden. Und ich liebe es zu beten. Ich liebe es zu beten, in Gottes Gegenwart zu sein. Gebetshaus Freiburg ist entstanden 2001 und wir sind jetzt also schon ein paar Tage unterwegs. Und im Augenblick sind wir so etwa 120 Mitarbeiter, von denen sind 20 in Vollzeit und Teilzeit angestellt. Wir ziehen demnächst um, mitten in der Innenstadt von Freiburg. Jeder Tourist, der nach Freiburg kommen wird, muss am Gebetshaus vorbeikommen und wird es sehen. Es ist uns ganz wichtig, wir sind auch jetzt schon in der Innenstadt präsent zu sein. Wir haben ein Leitergebet, zu dem unser erster Bürgermeister kommt, einmal im Monat ins Gebetshaus. Wir haben andere Treffen in der Innenstadt. Wir sind fast bei 24 Stunden Gebet pro Tag. Ich hoffe, dass wir mit dem Umzug im Januar den Schritt machen und anfangen zu beten, um nie mehr aufzuhören, bis Jesus wiederkommt. Tag und Nacht. Und es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Wir haben am Montag jetzt, also übermorgen, einen neuen Einführungskurs für neue Mitarbeiter und 15 junge Leute haben sich gemeldet und gesagt, wir wollen diese Vision mittragen. Wir sind vernetzt in Freiburg sehr stark mit den Kirchen und Gemeinden und als ich 2004, habe es vorhin meinem Freund Rolf erzählt, als ich 2004 den Impuls bekommen habe, in Freiburg ein Leitergebet zu starten, habe ich zwei Dinge realisieren müssen. Die wollen zum Teil gar nicht miteinander beten, damals zumindest, ja. Weil da ist der Katholik auf der einen Seite und da der russische Pfingstler auf der anderen Seite. Und die haben bis gestern noch gedacht, dass der andere gar kein Christ ist. Ja. So, und jetzt bringen die mal zusammen zum Beten. Und ich habe gemerkt, jetzt muss natürlich euer Pastor weghören, da sagt der Redner dann immer so nette Sachen wie, aber das gilt ja nicht für dich. Ja. Ich habe gemerkt, Pastoren beten nicht unbedingt sehr viel. Die haben so viel am Hut, die müssen so vielen Erwartungen gerecht werden, dass es eigentlich so sein müsste, dass die Gemeinde ihrem Pastor mal fragt, was kann ich dir abnehmen, damit du Zeit hast, den Herrn zu suchen. Ich bin kein Pastor, deswegen kann ich das sagen. Ja. Ich brauche etwas zu trinken. So, Gebetshaus Freiburg ist eine Gruppe von Menschen aus allen Kirchen und Gemeinden, die zusammenkommen, um zu beten. Also da kommen ganz viele Menschen aus der Stadt, wir sind wie gesagt in der Innenstadt, die kommen mit ihren Einkaufstüten, um einfach mal eine halbe Stunde in Gottes Gegenwart zu sein oder sich zu beteiligen an bestimmten Gebetsstunden, die bestimmte Themen zum Inhalt haben. Und eben in dem Leitergebet, es ist so herrlich zu sehen, dass wir in der Stadt Männer und Frauen haben, die in Verantwortung stehen in Politik, in Wirtschaft und eben in geistlichen Gemeinden und Werken und die einander die Hände auflegen und die miteinander ringen, dass Freiburg gerettet wird. Und die nicht beten, oh mach, dass alle in meine Gemeinde kommen, sondern die beten, Herr, wir wollen, dass hier unsere Bürger Jesus Christus kennenlernen. Darum ringen wir auch als Gebetshaus und damit ist die Vorstellungsrunde beendet. Da komme ich her, da lebe ich, da werde ich immer bleiben. Ich weiß, ich bin angekommen im Gebetshaus. Als wir vor einiger Zeit in Leipzig waren, hatte ich einen unserer jungen Leiter dabei und der Daniel, der hat mich gefragt, als wir an Bachs Grab standen, hat er mich gefragt, Rainer, wie willst du eigentlich mal beerdigt werden? Und wenn wir jetzt nicht so eine gute Beziehung hätten, ja, dann hätte ich schon diese Frage in Frage stellen können. Ja. Sägt da einer an meinem Stuhl oder wie? Rainer, wie willst du beerdigt werden? Und dann habe ich zu Daniel gesagt, Daniel, stopf mich aus und setz mich in den Gebetsraum. Damit möchte ich euch einfach gerne zeigen, wie ich es liebe, an diesem Ort zu sein, wie ich es liebe, diesen Gott anzuschauen, der die Quelle aller Schönheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit ist. Ich bin verliebt in diesen Jesus und ich kann sagen, mehr als je zuvor. Er ist es wert, dass wir unser ganzes Leben hingeben. Und jetzt möchte ich einen Punkt machen und mit einem Dank anfangen. Ich will gerne sagen, und nehmt es mir nicht übel, soll nicht pathetisch sein, ja? Ich will gerne sagen, danke. Danke, dass ihr betet. Danke, dass ihr nicht aufgehört habt zu beten. Ich meine, viele von euch, die haben nicht erst angefangen mit der Deborah-Gebetsgruppe, sondern die beten seit Jahrzehnten. Und ich will einfach sagen, als Vertreter der, naja, jung kann ich nicht mehr sagen, aber der jüngeren Generation zum Teil, ich sehe viele Senioren hier, danke, dass wir auf euren Schultern stehen dürfen. Ihr seid, und das predige ich meinen jungen Mitarbeitern, die so um die 20 bis 35 sind, ständig, wir stehen auf euren Schultern. Ohne euch gäbe es die Gebetshausbewegung nicht. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen euer Kind vorstellen. Euer Kind in der Gestalt, dass ich glaube, dass ihr zu denen gehört, die schuld sind an dieser Gebetshausbewegung, für die ich stehe. Weil ihr jahrelang nicht aufgehört habt zu ringen und den Herrn zu suchen, gibt es tatsächlich in unserem Land eine Erweckung des Gebets. Und darüber möchte ich ein paar Sachen sagen. Und ich will das tun, indem ich euch eben, oh, jetzt stehe ich im Weg, gell? Ich will das tun, indem ich euch eben euer Kind beschreibe. Ich erinnere mich daran, als wir 2001 als Gruppe aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, die sich gefunden hat, um das Gebetshaus zu starten, sind wir zur Evangelischen Allianz gegangen. Wir wollten überhaupt nichts selber anfangen, also irgendwie ein Werk oder so. Wir wollten uns einem ökumenisch arbeitenden Dienst unterstellen und dachten, okay, die Evangelische Allianz, so, zu der gehen wir jetzt. Und dann sind wir dahin gewackelt mit unserem Konzept und mit zitternden Händen und brennenden Herzen und haben dann den Doktoren der Theologie, die da drin saßen und so weiter, mit ihren Krawatten und ihrem seriösen Aussehen, haben wir einfachen Leute dann unser Herz gezeigt. Und jetzt müsst ihr euch, ich bin beim Thema Kind, müsst ihr euch das so vorstellen. Heute ist es nicht mehr so, wie es damals war. Damals war das so, dass wir mit diesem Kind, das Gott uns in die Arme gelegt hat, zu diesen Leitern gegangen sind und gesagt hat, da, übernehmt bitte Vaterschaft. Und wer von euch schon mal bei einer Geburt dabei war, wer war schon mal dabei bei einer Geburt? Also natürlich viele Frauen, ja. Ich war bei drei Geburten dabei. Und wer mir erzählt, dass irgendjemand außer Papa und Mama diesen neuen Menschen, der da aus dem Mutterleib rausschlupft, schön findet, dann erzählt er mir Geschichten. Also dieses Kind, das geboren wird, das ist blutig, schleimig und das Erste, was es macht, es schreit. So, und mit so einem geistlichen Kind sind wir dann zur Evangelischen Allianz gegangen. Ganz neu geboren, ja, noch so die Käseschmiere überall. Und das, was es gemacht hat, ist zu schreien, lass uns in Freiburg 24 Stunden Anbetung und Gebet haben und ihr sollt die Väter sein. Und wisst ihr, wie die reagiert haben? Das ist aber nicht unser Kind. Ja, wir sind nicht schuld. So. Und dann gab es eine theologische Diskussion in einem Hotel in der Nähe von Freiburg, wo es darum ging, den Rainer Harter, den kannte ja kein Mensch, zu beleuchten und seinen theologischen Hintergrund anzuschauen. Ich war 25 Jahre oder fast 25 Jahre in der Leitung der großen Gemeinde von Freiburg, aber da war ich nicht bekannt oder so. Und die haben mich dann auseinandergepflückt und ich wusste oder wollten mich auseinanderpflücken, wenn ich mich auf diese Ebene der geistlichen oder der theologischen Diskussion begebe, dann werden wir kein Ergebnis haben. Es muss anders gehen. Und deswegen hatte ich den Impuls in diesem tollen Setting, ja, ich habe auch eine Krawatte gehabt, ja, ich habe mich angepasst, in diesem tollen Setting habe ich gesagt, ich will euch einfach mein Herz zeigen. Und dann war Stille anschließend Und seither bin ich Teil der Evangelischen Allianz. Wir mussten aber das Gebetshaus auf eigene Beine stellen, weil die Evangelische Allianz damals noch gar kein Verein war, noch gar keine Organisation. Und da wir ja von Spenden leben als Gebetshaus, brauchten wir so ein rechtliches Vehikel. Heute ist dieses Baby kein blutig, schmieriges, schreiendes Kind mehr. Okay, ich gebe es zu, manchmal schon. Aber, zumindest manchmal schreit es. Aber es ist immer noch in den Kinderschuhen. Die Gebetshausbewegung in Deutschland oder in Europa gibt es jetzt seit ungefähr 25 Jahren. Und was passiert ist, dass... okay, ich kriege gerade eine SMS, die seht ihr nicht, vom Robin, ja, dem ich geschrieben habe, wir beten. Und er hat sich bedankt für unser Gebet. Danke, dass ihr mitgebetet habt. Es gibt im Moment ein Wachstum in Deutschland von Gebet. Ich habe da großspurig auf meine Folie geschrieben, die Erweckung des Gebets. Und ich sehe zwei Tendenzen. Es gibt viele, das sind die einen, die aufgeben, die müde geworden sind, die so in einem Räderwerk von ich will ein guter Christ sein und ich muss ja beten und so weiter und so fort drin sind, dass sie ausgepowert sind und die auch kaum mehr ein Gebetsleben haben. Und dann gibt es die anderen und die treffe ich im wahrsten Sinne zu Tausenden. Junge Menschen, aber nicht nur junge, die in ihrem Herzen spüren, es gibt eine Dringlichkeit in unserem Land. Und diese Dringlichkeit ist nur zu beantworten durch Gebet. Wir müssen auf unsere Knie gehen und den Herrn suchen. Wisst ihr, ja, ihr wisst, aber viele Christen wissen nicht, dass Gebet das Einzige ist, mit dem wir in der geistlichen Welt etwas verändern können. Warum tun wir es nicht? Der Herr hat gesagt in Jesaja 56, 7, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Jetzt stelle ich die provokante Frage, ich darf das, vielleicht werde ich nie mehr eingeladen, macht aber jetzt nicht so viel, ich komme gern, aber ja. Wenn diese Aussage stimmt, dass alles, was sich Haus Gottes nennt, ein Gebetshaus ist, was sind die Werke und Kirchen, wo nicht mehr gebetet wird? Sie sind angewiesen auf coole Programme, bunte Gottesdienste und so weiter und so fort. Aber die Basis, die Grundlage fehlt dann. Ich bin der Überzeugung, dass Autorität als Christ aus der Intimität mit Gott kommt. Ich will es nochmal sagen, Autorität als Christ kommt von der Intimität mit Gott. Und wo findet diese Intimität, diese Umarmung, dieses zu seinen Füßen liegen statt, wenn ich im Gebet? Und wenn ich Gebet sage, meine ich alle Formen des Gebets, also auch Lobpreis und Anbetung. Dort findet diese Intimität statt. Die Erweckung des Gebets, ich will euch euer Kind zeigen. Ja? Noch kein Teenager, aber ein Kind, das unterwegs ist. Die Gebetshausbewegung in Deutschland wächst mir zu schnell. Im Moment gibt es einen verrückten Kreis von Leuten aus allen Städten, teilweise aus Dörfern in Deutschland, die sagen, wir müssen ein Gebetshaus in unserer Stadt gründen. Und wisst ihr was? Ich finde das grundsätzlich super, aber ich bin jetzt ein paar Jahrzehnte Christ. Und ich habe gesehen, dass wir Christen auch nur Menschen sind und deswegen leicht der Versuchung erliegen, aus etwas vom Heiligen Geist originär Inspiriertem zu einem Trend oder zu einer Modewelle zu machen. Wir sind schnell begeistert, aber nicht unbedingt vom Heiligen Geist. Und deswegen bremse ich Gebetshausgründer eher ein bisschen. Wir haben als Gebetshaus Freiburg uns so eine Arbeitsteilung mit Gebetshaus Augsburg gegeben. Die Augsburger, die kennt ihr vielleicht, die machen das eine, wir machen andere Sachen. Und zu unserer Rolle gehört die väterliche Betreuung und Begleitung von jungen Gebetshäusern. Und das tun wir sehr, sehr gerne. Ist sehr zeitintensiv, aber das tun wir sehr, sehr gerne. die Gebetshausbewegung mit ihrem Verständnis, dass Jesus es wert ist, ohne anderen Grund Tag und Nacht angebetet zu werden. Die Gebetshausbewegung, die das Verständnis hat, wir wollen Fürbitte tun, Tag und Nacht, weil uns die Bibel dazu aufruft und weil unsere Kirche in Deutschland zu einem großen Teil dabei ist, ihre gesellschaftliche Relevanz immer mehr zu verlieren. Nicht nur die katholische Kirche oder die evangelische Kirche schrumpft, auch viele Freikirchen werden nicht größer oder werden sogar kleiner. Und in den Gebetshäusern treffe ich Menschen, die von der Schönheit Jesu so berührt und begeistert sind, dass sie ihr Leben hinlegen, ihre Berufe verlassen. Ja, unsere angestellten Mitarbeiter, die werden durch den ganzen Bewerbungsprozess geschickt. Die müssen wirklich Grundlagen haben. Es ist nicht so, dass wir Leute nehmen bei uns, die irgendwie keine Lust haben zum Arbeiten und denken, dann bete ich halt ein bisschen. Eine Täuschung, bet mal eine Woche jeden Tag 4 Stunden mit uns. Sondern das sind viele Akademiker, viele ganz normale, im Berufsleben stehende Menschen, die irgendwann die Entscheidung treffen, Jesus, wir singen dauernd, du allein bist genug. Aber so wenige von uns lassen sich rufen in ein Leben, wie es die Prophetin Hanna geführt hat aus Lukas 2, die ihr kennt. Ja. Und wenn man da mal rechnet, dass die als junge Frau, die hat geheiratet mit 14 etwa, da hat man damals geheiratet, und dann ist sie nach 7 Jahren Ehe ist sie Witwe geworden, das heißt, sie war Anfang 20. Und dann steht, dass sie nicht mehr geheiratet hat, sondern sie hat sich für ein Leben des Fastens und des Betens entschieden. Und mit 84 Jahren, das als Ermutigung an euch Älteren, mit 84 Jahren hat sie gesehen, wofür sie Jahrzehnte gebetet hat, den Messias. Manchmal braucht es Jahrzehnte des Fastens und Betens, bis die Dinge passieren, die passieren sollen. Und wir als Gebetshausbewegung haben uns diesem Ziel verschrieben, wir werden und wollen beten, bis Jesus wiederkommt. Wir wollen es nicht erzwingen, das können wir gar nicht, sondern wir wollen, egal ob Jesus in 5, 50 oder 500 Jahren kommt, wir wollen beten. Deswegen wache ich so ein wenig väterlich eifersüchtig darüber, dass die Gebetshausbewegung nicht zu einem Trend wird, sondern dass es die Gebetshausbewegung auch noch in vielen, vielen Jahren gibt. Die Gebetshausbewegung lässt sich folgendermaßen beschreiben. Die Gebetshausbewegung ist nicht der Nachfolger von Gemeinden oder irgendwie jetzt der Ort, an dem das alles richtig funktionieren würde, was sonst an verschiedenen Orten vielleicht nicht so gut funktioniert. In einem Gebetshaus sind zerbrochene Menschen wie du und ich. Und wir sind nicht irgendwie besser. Nochmal, ihr seid schuld, dass es uns gibt. Ja? Also beschwert euch nicht, dass es die Gebetshausbewegung gibt, sondern freut euch. Lasst euch ermutigen davon, dass so viele junge Menschen im ganzen Land, auf der ganzen Welt anfangen zu beten. Was hat der Herr mit der Gebetshausbewegung eigentlich vor? Und da möchte ich 4 prophetische Zeichen, für die die Gebetshausbewegung weltweit steht, gerne beschreiben. Ich glaube, dass die Gebetshausbewegung neben ihrem Selbstzweck, nämlich zu beten und anzubeten, auch 4 Dinge wieder zurück in unsere Kirchen und Gemeinden bringen soll, die zum Teil, ja, also immer schwierig zu pauschalieren, aber die zum Teil verloren gegangen sind. Und das erste ist die Notwendigkeit und Schönheit des Gebets. Ich bin beeindruckt von einem Pastor aus der Schweiz, den ich kennengelernt habe, der den Mut hat, Veranstaltungen zu leiten, die heißen Warten auf Gott. Also da sitzen die Leute zusammen, so wie wir jetzt, aber da steht keine Ingeborg oder kein Rainer hier vorne und predigt irgendwas Schönes, sondern sie warten auf Gott. Jahre um Jahre. Und wisst ihr was? Menschen kommen. Es ist nicht so, dass da drei Leute sitzen. Menschen kommen und warten auf Gott, dass er kommt. Ich freue mich über den Mut jedes Pastors und Gemeindeleiters, Pfarrers und Priesters, der aus der Regel ausbricht und die Menschen überrascht mit dem Wort am Sonntagmorgen. Heute Morgen ist dieser Gottesdienst eine Gebetsversammlung. Ich freue mich über jede Gemeinde, wo Gebetsgruppen entstehen und dafür ringen wir. Wir sehen uns als Gebetshaus Freiburg als ein unterstützendes Werk. Ja, wir stehen nicht drüber, sondern drunter. Wir ringen darum, dass die Gemeinden in Deutschland erfüllt werden mit der Schönheit Jesu und der Erkenntnis der Schönheit des Gebets. Und heute Morgen wurde was Wunderschönes gesagt, nämlich, dass Jesus hier ist. Und oft beten wir aber so, als wäre er ganz weit weg. So, und wir haben das Gefühl, eigentlich reichen meine Gebete, ihr habt eine schöne hohe Decke hier, also immerhin, ja, eigentlich reichen meine Gebete gerade bis zur Decke, zu Hause vielleicht nur bis zur Zimmerdecke, gefühlt. Gott ist nicht fern. Und wir haben ein kleines Geheimnis entdeckt, das ihr vielleicht schon lange kennt. Es ist so viel einfacher, Fürbitte zu tun auf unseren Knien für richtig heiße Themen, halbe Stunde, Stunde lang Fürbitte zu tun, zu ringen im Geist, dass bestimmte Dinge sich verändern, wenn man das in der Gegenwart Gottes macht. Wenn man zuvor in der Anbetung dem Herrn begegnet und dann es keinen Bruch irgendeiner Art gibt, sondern wir aus der Anbetung, die Musik läuft im Gebetshaus Freiburg oft einfach durch, die Musiker spielen leise weiter, wenn wir in der Gegenwart Gottes, also bildlich gesprochen vom Thron Gottes her beten. Mann, beten ist was anderes, wenn du hier unten betest und versuchst, den Gott da oben zu irgendwas zu bewegen. Oder wenn du ihm auf seinem Schoß sitzt oder zu seinen Füßen kniest, ihn anschaust und den Schmerz seines Herzens spürst für die Dinge, die gebetet werden sollen. Wir stehen als prophetisches Zeichen und manchmal sind ja solche prophetischen Zeichen auch ein bisschen überzeichnet. Ja? Sind wir froh, dass wir nicht mehr in der Zeit des Alten Testaments leben? Ich hätte keine Lust wie Jesaja, nicht so gut angezogen, so und so viele Jahre rumzulaufen oder ja, diese Dinge. Und an prophetischen Zeichen stößt man sich auch gern mal ein bisschen, weil die eben, sagt ja das Wort schon, plakativ sind. Da hängt also Gott in Deutschland und der ganzen Welt ein Plakat auf dem diese vier Werte stehen, die ich euch zeige. Die Notwendigkeit und Schönheit des Gebets ist einer der Werte. Der Ruf zur Intimität mit Gott ist ein zweiter Wert. Ich kenne kaum, ja, jetzt bin ich mal nicht politisch, also nicht, dass es keine gibt, aber jetzt bin ich mal ehrlich, ich kenne keine anderen Orte, nicht, dass es die nicht gibt, vielleicht kennt ihr die. Ich kenne keine anderen Orte und ich komme jetzt sehr viel rum in Deutschland, wo ich so viele in Jesus verliebte Frauen und Männer jeden Alters treffe, wie in den Gebetshäusern. Die haben verstanden, dass die Bibel eigentlich von vorne bis hinten die Geschichte einer großen Liebe ist. Bis hin zu solchen Sachen, ja, dass der König auf seinem weißen Pferd kommt und sein Mädchen holt, um sie zu heiraten. Und dann lebten sie glücklich bis in alle Ewigkeit. Also wenn das nicht romantisch und märchenhaft ist, ja, mit dem großen Unterschied, es ist die Realität, in der wir leben, dann weiß ich nicht. Und dafür stehen die Gebetshäuser. Wie ich vorhin gesagt habe, Autorität kommt von Intimität. Nicht durch Programme, nicht durch Anstrengungen, sondern durch die Berührung dieses Gottes. Wir haben, vielleicht komme ich da nachher noch dazu, wir haben entdeckt, dass die Hauptberufung, die Gott für uns hat, in Römer 8, Vers 29 steht. Römer 8, Vers 29 steht, dass diejenigen, die er vorher erkannt hat, dass er die auch berufen hat. Und wisst ihr zu was? Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist ein hoher Anspruch. Du und ich wie Jesus. In unserer Zerbrochenheit. Und das gelingt nur durch Intimität. Ich war mit meiner Frau die letzten 3 Oktober auf einer griechischen Insel in einem kleinen Hotel. Habe mich furchtbar erkältet dieses Mal, lag bis gestern im Bett oder auf dem Sofa rum. Aber dort in diesem schönen kleinen Hotel, da gibt es einen netten Hoteldirektor. Da gibt es nur 19 Zimmer, den George, typischer Grieche. Und der George hat irgendwann nach dem zweiten Jahr hat er gesagt, du, es gibt eine schlechte Nachricht, wegen der Griechenland-Finanzkrise müssen wir höhere Steuern zahlen, ich muss meine Preise deutlich erhöhen. Und er weiß, wie wir leben, er weiß, was ich tue. Wir saßen zusammen, haben uns viel unterhalten und dann hat der George uns diesen neuen Preis genannt. Und jetzt habe ich euch erzählt, wir leben von Spenden, alle Gebetshausmitarbeiter. Und deswegen habe ich dann geschluckt und die Johanna auch. Wir sind heimgefahren und haben gesagt, das ist uns nicht wert, also so viel Geld auszugeben. Dann haben wir dem George geschrieben und ich bin immer noch bei Wie Jesus werden. Habe ich dem George geschrieben und habe abgesagt für das nächste Jahr. Und ich habe nicht gejammert, ich habe abgesagt und habe geschrieben, du weißt, wie wir leben, das ist uns einfach zu viel. Dann hat er mir zurückgeschrieben und hat uns einen unglaublichen Preis gegeben mit folgender Begründung. Also es war nicht nur der alte Preis, sondern weniger als der alte Preis. Und er hat es folgendermaßen begründet, und das erzähle ich nicht, weil ich so toll bin, wirklich nicht. Aber er hat gesagt, wisst ihr, ich möchte die Atmosphäre, die ihr mitbringt, du und deine Frau, in meinem Haus nicht verlieren. Das Jahr drauf, als wir dort waren, hat George mir ein bisschen erzählt, wie es ihm geht, sein Herz ausgeschüttet. Wir saßen 2 Stunden in einem seiner Hotelzimmer zusammen. Er hat die Rezeption im Stich gelassen und wir saßen da oben. Und ich habe ihm erzählt von der Liebe zu Jesus und von Gebet. Und dann sagt dieser Mann zu mir, kannst du mich beten lehren? Und jetzt haben wir über ein Jahr oder anderthalb Jahre haben wir einen Online-Kurs Gebet. Ja, der ist noch gar kein Christ, der Typ. Ja, aber ich habe ihm in der 2. Lektion genau beschrieben, zu wem wir eigentlich da beten und wer das ist. Und jetzt hat er mir gerade eine Mail geschrieben, er betet immer noch und er fühlt sich in Kontakt. Also er kommt so langsam auf die Spur, das hoffe ich sehr. Und das alles nur, weil da 2 normale Touris in seinem Hotel sind, die aber Jesus lieben und die nach Jesus duften. Und diesen Punkt möchte ich euch auch gerne ans Herz legen, wenn es um Intimität geht. Intimität heißt, ganz nahe zu sein. Mit jemandem intim zu sein, heißt, den so gut zu kennen, innerlich und äußerlich, wie sonst niemand. Ich kenne die Falten am Ellbogen und an den Füßen meiner Frau. Die kennt niemand sonst. Das ist Intimität. Und Jesus wird uns am Ende nicht fragen, wie viele Dämonen wir ausgetrieben und wie viele Tote wir aufgeweckt haben, sondern ich vermute, dass es, wenn es überhaupt eine Frage gibt, dass es die Frage ist, die er Petrus gestellt hat. Liebst du mich? Das erste Gebot ist zu lieben. Gott zu lieben. Dafür stehen wir als Gebetshausbewegung. Das erste Gebot ist, Gott zu lieben, zu duften wie Jesus. Kurz zurück zu dem Hotel. Ich habe noch 6 Minuten, bin noch bei der ersten Folie. von 12 oder so. Zurück zum Hotel kurz, aber ich werde mich an die Zeit halten. Gell? Ich komm aus einer charismatischen Gemeinde und ich kann trotzdem auf die Uhr schauen. Zurück zum Hotel kurz. Dieser Duft, den der wahrgenommen hat, der George, von dem spricht auch die Bibel. Kennt ihr den Duft? An jeden Ort, an den wir gehen, verbreiten wir den Wohlgeruch der Erkenntnis Jesu. Lieber Teil der deutschen Kirche, duften wir als Kirche oder stinken wir manchmal? Und wie kommt dieser Duft auf uns? Das will ich euch gern vorführen. Jetzt bitte mir, Rolf, komm doch du mal. Dich kenne ich. Ja, genau. Also wir machen jetzt Ausdruckstanz zusammen. Das kann ich nämlich überhaupt nicht. Ja. Du Tambourin, ich Flagge. Okay. Also, jetzt will ich euch zeigen, wie dieser Duft von Jesus und wie er allein auf uns übergeht. Danke. Wer jetzt an meiner, was ist das, die rechte Backe, schnüffelt, der wird vielleicht sagen, der riecht wie der Rolf Senst. Diese Wahrheit ist mir klar geworden, als ich in der Gemeinde noch Lobpreisleiter war und saß ganz vorne in der ersten Reihe und am Sonntagmorgen habe ich, weil ich so ein Drückebär bin, also nicht Drückeberger, sondern Drückeberg, habe ich so viele Menschen im Arm genommen. Und dann saß ich dann bei der Predigt. Und dann stieg der Duft dieser ganzen Menschen an meine Nase. Und manchmal war das ein Duft, von dem ich gedacht habe, Mann, den kannst du nicht kaufen. Der ist so genial. Und manchmal habe ich gedacht, Mann, den Duft kannst du nicht kaufen, Gott sei Dank. Aber irgendwann fiel mir auf, wenn ich so duften will wie dieser Jesus, dann muss ich ihm in den Armen liegen. Dann muss ich wie Maria mit meinen Tränen seine Füße bedecken, zu seinen Füßen liegen und sagen, Jesus, präge mich. Wisst ihr, eines meiner Hauptgebete, verschiedene Formen zu beten. Eines meiner Hauptgebete heißt, Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Selbst um Gott zu lieben, brauche ich Gott. Und das tun wir alle. Dafür steht die Gebetsbewegung. Jetzt werde ich in 2 Minuten die anderen 2 Punkte noch sagen. Die Bedeutung der... Oh, nee, das schaffe ich nicht. Die Bedeutung der Einheit. Aber wir werden ja noch einen zweiten Teil haben. Wir stehen für Einheit. Und es war ebenso köstlich bei diesem erwähnten Leitergebet vor vielen Jahren, als der katholisch-synodale, bis zum Weihbischof geht es bei uns, bis der katholisch-synodale und der russische wilde Pfingstler, bis die, ich mache das dann gemein so und sage, betet ihr mal miteinander? Und dann beten die miteinander und erkennen, der meint ja den gleichen Jesus wie mich. Und Jesus hat, oder anders gesagt, von Jesus sind nicht so viele Gebete überliefert und keines, außer vielleicht Gethsemane, keines ist so intensiv wie das Gebet in Johannes 17. Und wir werden nachher im zweiten Teil sehen, wie genial Einheit sich auswirkt auf den Leib Christi. Ich gestehe, liebe Pastoren und Leiter, die ihr da seid, ich habe die allermeisten Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe, wieder vergessen. Aber eine Predigt von 1986, Walter Heidenreich, der hat gepredigt damals, dass sie in die Stadt gegangen sind und einen Straßengottesdienst gemacht haben, um Menschen zu gewinnen für Jesus. Und dann kam ein Passant vorbei und der hat zu dem Walter oder zu einem der Mitarbeiter gesagt, ihr predigt uns die Botschaft der Versöhnung, versöhnt euch erstmal selber. Und er hat recht. Dort, wo Brüder in Einheit zusammen sind, dorthin hat Gott seinen Segen befohlen. Dafür stehen wir und dafür werden wir auch angegriffen. Ja, also ich kriege immer wieder Mails oder Anrufe oder Gespräche. Ich bin zu katholisch. Ein anderer sagt dann, ich bin zu pfingstlich. Und ein dritter sagt, ich bin, das ist wirklich passiert, in der FEG habe ich ein Seminar gehalten über Leidenschaft für Jesus und anschließend habe ich die Rückmeldung bekommen, ich bin ein Orthodox-Charismatiker. Cool, ich kann meinen eigenen Club aufmachen. Und manchmal tut es weh, manchmal amüsiert es. Aber vor ein paar Jahren hat mir Gott ein Bild gezeigt, wie er diese Sache sieht. Da gibt es eine Wunde im Leib Christi. Die klafft auseinander. Und Gott hat uns als Gebetshaus, jetzt beziehe ich es mal auf Gebetshaus Freiburg, weil wir sehr für Einheit uns einsetzen, hat uns mitten in diese Wunde gepflanzt und uns die Funktion dieses Blutgerinnungsstoffes, dessen Namen Fibrin oder so irgendwas ja, vergessen habe, gegeben. Aber das ist irgendwie nicht immer schön, in dieser Wunde zu stehen. Und der eine Wundrand sagt, von dir will ich mich aber nicht. Und der andere sagt was anderes. Aber wir wissen, das ist unser Platz. Wir ringen darum, dass Pastoren und Leiter gemeinsam beten. Wir ringen darum, dass wir die Schönheit des Leibes Jesu aneinander erkennen. Wir ringen darum, dass endlich der Zeigefinger erkennt, der große Zeh ist auch schön. Auch wenn man den immer in diesen kleinen Säcken versteckt. Ja? Wir wollen erleben, dass dieses Gebet Jesu erhört wird. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, habe jetzt zur Einheit nur wenig gesagt, die Jagd nach Heiligung. Ah, liebe Freunde, ihr kennt diese Aussage, dass ohne Heiligung wir den Herrn nicht sehen werden. Und Heiligung ist nicht so populär. Ist nicht so populär. In den USA wurde eine Umfrage gemacht zum Thema Heiligung unter Christen. Was ist heilig und lebst du ein Leben der Heiligung und was bedeutet es? Und jeder Fünfte hat gesagt, keine Ahnung. Und die dazwischen haben, oder nur wenige der dazwischen von den anderen Antworten, haben gewusst, was es heißt, heilig zu sein, haben gewusst, wie man heilig wird und haben gewusst, wie essentiell die Jagd, jaget dem Frieden nach und der Heiligung, wie essentiell diese Jagd ist. Und dafür stehen wir als Gebetshaus Freiburg insbesondere. Wir wollen wie dieser Jesus sein. Und ich habe entdeckt, das und damit komme ich zum Schluss, ich habe entdeckt, dass nur ein heiliges Leben auch ein heiles Leben ist. Wir denken, heilig zu sein heißt verkniffen, angestrengt, überlastet, nie den Ansprüchen gerecht werdend und so weiter zu sein. Und es ist eine Lüge. Heilig zu sein ist das Schönste, was es gibt. Jetzt sage ich gleich Amen und spreche ein Gebet und übergebe dann, was ich euch noch sagen möchte. Es gibt nur jetzt und nach dem nächsten Teil die Gelegenheit, am Büchertisch meine Bücher zu kaufen. Ich habe 3 Bücher mitgebracht. Gebet nonstop, das ist die Geschichte der Gebetshausbewegung. Wer da mehr darüber wissen will, kann das gerne lesen. Das zweite ist Brannte nicht unser Herz. Ich habe ein Buch geschrieben über, wie können wir selber dafür sorgen, dass Leidenschaft für Jesus in unserem Leben ist. Und das dritte Buch kam gerade raus. Das heißt Majestät und da geht es um den Punkt Heiligkeit in unserer Zeit, Heiligkeit zu entdecken, die Schönheit der Heiligkeit in unserem Alltagsleben zu entdecken. Mit dem Kauf dieser Bücher unterstützt ihr meine Berufung und tut euch was richtig Gutes. So, jetzt bin ich am, ich finde diesen Teil immer schrecklich, aber ich muss halt was verkaufen. Ja? Und ich sage es euch gleich, bevor ich es nachher 10 oder wie viel sagen muss. Ich habe nicht so viele Sachen, Bücher dabei. Die ganzen CDs vom Gebetshaus habe ich alle nicht mitgebracht. Das Gebetshaus Freiburg ist ein kreativer Bienenschwarm, unglaublich. Schaut mal auf unsere Webseite, da gibt es ganz viel kostenlose Musik und ganz viel kostenlose Predigten. Wir haben jeden Dienstagabend in der Seminarkirche des Freiburger Priesterseminars, unseren Lehrabend, der wird übertragen ins Internet oder ins Internet kopiert am nächsten Tag. Wir arbeiten am Livestream. Genau, also da könnt ihr mal draufgehen und mehr erfahren über diese verrückten Leute, die es lieben zu beten und an denen ihr schuld seid. Ja? Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus will ich am Ende dieser Zeit Danke sagen. Danke für diese Menschen, die hier vor mir sitzen. Danke für die vielen, die gebetet haben, damit Gebet erwacht in unserem Land. Danke für die vielen, die gerungen haben dafür, dass deine Schönheit und Heiligkeit wieder offenbar und sichtbar wird. Danke, Herr, dass hier Menschen sind, in diesen ganzen Deborah-Gebetsgruppen und in den ganzen Gebetsbewegungen, Gebetshäusern in diesem Land, die sagen, Jesus, dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Wir wollen als Braut, dass du, der Bräutigam, kommst. Und wir wollen, dass Millionen und Millionen und Millionen von Männern und Frauen, Kindern sich bekehren zu dir. Danke, Herr, dass wir mitmachen dürfen. Danke, dass wir Geschichte schreiben dürfen. Und das beten wir, Vater, zu dir in dem Namen Jesus durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.